BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. China hat eine Strategie, eine Industriestrategie. Und China hat ein Problem, eine schlecht laufende Wirtschaft. Die Folge? Man kombiniert beides und setzt darauf, mit einer auf Export fokussierten Politik, die genau auf diesen Industrien, die man als strategisch relevant identifiziert hat, basiert, die Wirtschaft zu beleben. Nach dem Motto, wir überschwemmen die Welt mit unseren Gütern. Dann würde es uns besser gehen. Die USA haben auch eine Strategie. Sie haben gelernt, dass sie sich einen zweiten China-Schock, also ein zweites Mal, wo sie von chinesischen Produkten überschwemmt wurden, nicht leisten können. Beide, aus ihrer Sicht, denken sich, unsere Strategie, die passt schon. Problem an der Sache, in der Kombination passt es nicht. Und damit wird der Konflikt der beiden Mächte, die ohnehin schon geopolitisch immer mehr aneinander geraten, natürlich wieder zu einem Handelskonflikt. Egal, wer im kommenden Januar neu ins Weiße Haus einzieht. Damit beschäftigen wir uns heute. Ich finde es ein wichtiges Thema. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
China came in, they were going to destroy our steel industry, and I put tariffs, big tariffs.
You're talking about 60% tariffs on Chinese goods. Is that in the cards?
No, I would say maybe it's going to be more than that, because we're going to have, look, I want China to do great, I do. And I like President Xi a lot. He was a very good friend of mine during my term.
China doesn't want me to win, obviously, because I was kicking China's ass.
Es liegt auf der Hand, dass China weiterhin ein Thema bleiben wird. Für den amerikanischen Wahlkampf, aber auch für die amerikanische Politik nach dem Wahlkampf. Einfach deshalb, weil China immer mehr auf Export setzt. So hat das Land in den ersten 7 Monaten dieses Jahres den größten Handelsüberschuss seiner Geschichte erwirtschaftet. Der Handelsüberschuss allein in diesen 7 Monaten lag bei über 500 Milliarden Dollar. Das ist deutlich mehr als je zuvor. Deutlich mehr als im letzten Jahr, aber ungefähr Faktor 2-mal so hoch wie beim letzten Höhepunkt im Jahre 2016 und 4-mal so hoch wie davor beim Höhepunkt im Jahre 2008. Es gibt Anzeichen dafür, dass Importeure in den USA Bestellungen in China vorgezogen haben, um höheren Zöllen in Zukunft zuvorzukommen. Dennoch zeigen die offiziellen Zahlen aus Peking, dass die Exporte so stark gewachsen sind wie seit 15 Monaten nicht mehr. Und gleichzeitig hat die Schwäche der chinesischen Binnenwirtschaft dazu beigetragen, dass weniger importiert wurde. Und deshalb war der chinesische Handelsüberschuss deutlich größer als von den Finanzmärkten erwartet. All dies passiert zu einer Zeit, in der sowohl in den USA wie auch in Europa die Kritik an den chinesischen Handelsüberschüssen immer deutlicher wird. Und das zu Recht. Die chinesische Regierung setzt nämlich ganz eindeutig auf Exporte zur Überwindung der hausgemachten wirtschaftlichen Probleme. Wir kennen sie, wir haben sie hier diskutiert. Zum einen die geplatzte Blase am chinesischen Immobilienmarkt, zum anderen die hohe Verschuldung von Staatsunternehmen und Provinzregierungen. Die chinesische Politik sagt, hier kann nur Export die Lösung sein. Während die Binnennachfrage, vor allem der privaten Haushalte, trotz der hohen Sparquoten weiterhin gering bleibt. Das ist kein Zufall. Dahinter steht eine tief verwurzelte philosophische Abneigung gegen ein konsumgetriebenes Wachstum nach westlichem Vorbild. Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, Xi Jinping, hat ganz klar gesagt, dass er ein Wachstum im Westen, welches auf Konsum setzt, als Verschwendung betrachtet und damit als im Widerspruch stehend zu seinem Ziel, China zu einer weltweit führenden Industrie- und Technologiemacht zu machen. Sie glaubt, Peking solle an der Haushaltsdisziplin festhalten, also im Klartext, der Zentralstaat sollte keine Schulden machen oder nicht so viele Schulden machen, weil die haben schon sehr viel Schulden. Und vor allem die privaten Haushalte sollten weiter sparen. Das ist natürlich ein Problem, denn wenn man dann die Wirtschaft beleben möchte, dann bleibt nur der Export. Und das ist sehr problematisch, denn solange China keine Sozialpolitik macht wie im Westen und keine Schuldenpolitik macht wie im Westen, die darauf setzt, dass die privaten Haushalte sich verschulden, um zu konsumieren, bleibt eben nur dieses Ventil. Das Ganze kann man nur verstehen, wenn man es einordnet in die übergeordnete chinesische Industriestrategie. China hat sich eine Strategie gegeben, mit der es mit dem Westen gleichziehen möchte, besser noch, den Westen überholen möchte. Viel wurde über diese Industriestrategie geschrieben. Ich persönlich fand ein Paper vom Brüsseler Think Tank Bruegel besonders interessant. Titel des Papers: Unpacking China's Industrial Policy and Its Implications for Europe. Wie immer auch in den Shownotes dieser Ausgabe verlinkt. In diesem Paper kann man unter anderem Folgendes zur Motivation der chinesischen Führung lesen.
Das offizielle Ziel der chinesischen Industriepolitik ist die Modernisierung der heimischen Industrie, insbesondere im Kontext zweier jüngster Entwicklungen. Erstens verlangsamt sich die chinesische Wirtschaft seit über 10 Jahren und diese Verlangsamung dürfte sich fortsetzen. Innovation ist der offensichtlichste Weg, dies abzumildern. Zweitens befindet sich China nun in einem strategischen Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten, dessen Ausgang stark von den technologischen Fortschritten abhängt, die China erzielen kann. Chinas Ziel in dieser Hinsicht ist es nicht nur, das Wachstum zu fördern, sondern auch die technologischen Engpässe zu beseitigen, auf die die USA immer noch zählen, um Chinas Aufstieg einzudämmen.
Hier haben wir den Konflikt, der uns nicht groß überrascht. Wir kennen ihn. Getragen ist die Strategie Chinas, aber auch von einer historischen Überzeugung.
Darüber hinaus hat Chinas Streben nach technologischer Exzellenz tiefe historische Wurzeln. China war in den letzten 2500 Jahren mit wenigen Unterbrechungen das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Ostasiens. Der endgültige Untergang des kaiserlichen Chinas durch die Hände technologisch fortschrittlicher Mächte im 19. Jahrhundert war ein tiefes kollektives Trauma, das seine Selbstwahrnehmung beeinflusste. Chinesische Intellektuelle und spätere Staatsmänner erkannten daher die Bedeutung von Wissenschaft und Technologie sowohl für die wirtschaftliche Entwicklung als auch für die nationale Sicherheit. Es ist kein Zufall, dass jeder Führer seit der Wiedervereinigung Chinas unter der Kommunistischen Partei im Jahr 1949 die zentrale Bedeutung der technologischen Autarkie für die Erneuerung der chinesischen Nation betont hat. Aus dieser Perspektive betrachtet sind Wettbewerbsfähigkeit und Innovation Fragen der nationalen Sicherheit, die darauf abzielen, eine Wiederholung des Jahrhunderts der Demütigung der Zeit des Niedergangs Chinas zwischen 1842 und 1949 zu verhindern. Die Nie-Wieder-Mentalität wurde unter Präsident Xi Jinping noch weiter gefestigt. Und diese Begründung fungiert als treibender Geist der innovationsbezogenen Industriepolitik, die China seit Mitte der 2000er Jahre betreibt.
Auch das ist nicht so falsch. Kann man doch davon ausgehen, dass Innovationen die Grundlage für Wohlstand legen, denken wir an den Aufstieg Deutschlands vor über 100 Jahren. Umso bedauerlicher ist es, dass bei uns Innovation keine so große Bedeutung mehr hat und entsprechend auch die Schulbildung sich nicht auf die Kernfächer im Bereich von Mathematik, IT, Ingenieurwissen und Technologie fokussiert. Die Industriestrategie Chinas, die auf dieser Analyse basiert, ist auch deshalb so interessant, weil sie in Teilbereichen versucht, Deutschland nachzubauen. Wie umfassend Chinas Plan zur industriellen Modernisierung ist, wird durch die beiden konkretesten industriepolitischen Initiativen veranschaulicht. Zum einen die Initiative des Made in China 2025, kurz MIG 2025 und die Initiative der 10.000 Little Giants. Kurz, um was es geht.
In der MIG 2025 wurden 2015 10 Schlüsselindustrien für Modernisierung ausgewählt. Die wichtigsten Schwerpunktbereiche von MIG 2025 sind IT und Telekommunikation der nächsten Generation, fortschrittliche Fertigung und Robotik. In dieser Hinsicht wird MIG 2025 häufig mit Deutschlands Industrie 4.0 verglichen, einem 2013 eingeführten staatlich geförderten Programm zur Beschleunigung der Integration von Fertigung und digitalen Technologien der nächsten Generation. Chinas MIG 2025 geht jedoch noch weiter und zielt gleichermaßen auf Produktionsdienstleistungen ab, vor allem Transport und Logistik, den Agrar- und Energiesektor sowie Fahrzeuge mit neuer Antriebskraft. Dies erstreckt sich auch auf die Gewinnung und Verarbeitung von Grundstoffen und auf Arzneimittel. Seitdem wurde MIG 2025 selbst durch branchenspezifische Pläne ergänzt, darunter den Entwicklungsplan für KI der neuen Generation und den Entwicklungsplan für die Industrie für Fahrzeuge mit neuem Antrieb im Jahr 2020.
Ein wichtiger Bestandteil der MIG 2025 sind die sogenannten 10.000 Little Giants.
Einer der wichtigsten Nebeneffekte von MIG 2025 und insbesondere des KMU-Entwicklungsplans ist die Initiative 10.000 Little Giants. Während MIG 2025 darauf abzielt, nationale Fertigungschampions in einigen ausgewählten Branchen zu fördern, ist die Initiative 10.000 Little Giants darauf ausgelegt, das zu unterstützen, was in 5-Jahresplänen oft als Basisindustrien bezeichnet wird. Dazu gehören die Versorgung und Verarbeitung von Grundstoffen und Chemikalien sowie die Herstellung spezialisierter Ausrüstung. Mit anderen Worten, die 10.000 Little Giants Unternehmen sind KMU in Nischenmärkten, die als Rückgrat der nationalen Fertigungschampions Chinas fungieren sollen, ähnlich dem deutschen Mittelstand, mit dem die Initiative 10.000 Little Giants in chinesischen Kommentaren oft verglichen wird.
Soweit die Ziele. Mit welchen Instrumenten möchte China die Ziele erreichen? Zum einen sind dort als erster Punkt direkte staatliche Subventionen. Erhielten die an Chinas Börsen notierten Unternehmen im Jahre 2015 noch Subventionen von insgesamt 125 Milliarden Renminbi, so hat sich der Wert bis zum Jahre 2022 verdoppelt auf nunmehr 250 Milliarden Renminbi, was ungefähr 35 Milliarden US-Dollar entspricht. Der Gesamtanteil der börsennotierten Unternehmen, die Subventionen erhielten, stieg von rund 70% im Jahre 2015 auf 99% im Jahre 2022. Das heißt im Klartext, eigentlich erhalten alle Unternehmen irgendwie Subventionen. Da kann man schon verstehen, wenn der Westen das kritisch sieht. Wobei die Autoren der Studie auch darauf hinweisen, dass die Subventionen Chinas trotzdem nicht ungewöhnlich hoch sind. Sie sind ungefähr so hoch wie die Subventionen, die auch europäische Unternehmen erhalten, relativ zur Wirtschaftsleistung. Besonders interessant fand ich noch, dass der Anteil der Energiesubventionen gestiegen ist. Im Jahre 2022 hat China dafür immerhin 1,5% des Bruttoinlandsproduktes aufgewendet. Man hat dort eben erkannt, wie wichtig günstige Energie ist für einen Industriestandort. Aber damit nicht genug. Als zweiten Punkt kann man anführen, dass die chinesische Regierung ein Programm aufgesetzt hat, um sich entsprechend an Unternehmen zu beteiligen. Also quasi Wagniskapital zur Verfügung zu stellen. Dazu wurde eine Beteiligungskapitalfinanzierung gegründet, die entsprechend identifizierte Industrien mit Kapital versorgt. Doch nicht nur Eigenkapital gibt es, nein, es gibt auch Bankkredite. Das Bankwesen ist bekanntlich in staatlicher Hand und der Staat kann entscheiden, in welchen Bereichen die Banken Kredite vergeben und in welchen Bereichen nicht. Entsprechend wurden bevorzugte Bankkredite an jene Unternehmen gegeben, die in Sektoren tätig sind, die der strategischen Ausrichtung entsprechen. Weitere Faktoren sind noch eine staatliche Zertifizierung nach dem Motto einer Art Gütesiegel für Unternehmen, die den staatlichen Segen haben, weil sie in relevanten Bereichen aktiv sind. Und natürlich noch weitere Formen der staatlichen Unterstützung von gezielter Beschaffung bis hin zur bevorzugten Steuerbehandlung oder auch der bevorzugten Zuteilung von Grund und Boden. Das sind alles Instrumente, die wir in gewisser Art und Weise auch aus dem Westen kennen. Die spannende Frage ist natürlich, was sind die Erfolge dieser Strategie? Und da ziehen die Experten von Bruegel ein gemischtes Fazit. Es gibt einige Bereiche, wo China sehr erfolgreich war. Es gibt andere Bereiche, wo China nicht so erfolgreich war, zumindest bis jetzt.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Eindeutig erfolgreich war China bei dem Bestreben, auf der Technologieleiter nach oben zu kommen. Das lässt sich an den Patentanmeldungen ablesen. So hat China seinen Anteil an den Patenterteilungen in den 15 als Kernbereichen identifizierten Industrien deutlich gesteigert. Das gilt vor allem für die Bereiche Halbleiter, digitale Kommunikation, Optik, Telekommunikation und Elektromaschinen. Die Analysten von Bruegel gehen in einige Sektoren durch. Im Bereich Weltraum beispielsweise hat China deutliche Fortschritte gemacht. Immerhin stiegen die Starts von chinesischen Raketen von 38 im Jahre 2016 auf 128 im Jahre 2023. Damit hätte China die USA und andere überholt, hätten nicht zeitgleich die USA mit der Einführung wiederverwendbarer Raketen durch den Durchbruch von SpaceX im Jahr 2016 einen deutlich größeren Anstieg an Starts vermelden können. Das heißt, China macht Fortschritte, hat aber noch nicht überholt. Bei der Robotik sieht es besser aus. Hier sind die Fortschritte sehr positiv. Die Installation von Robotern durch chinesische Unternehmen stieg von 68 Robotern pro 10.000 Mitarbeiter im Jahr 2016 auf 392 im Jahr 2022. Nur Südkorea erzielt im gleichen Zeitraum einen größeren Fortschritt. Wir alle wissen, dass Halbleiter einen wichtigen Fokus der Industriepolitik Chinas darstellen. Man möchte sich gerne unabhängig machen von den USA, die ja gerade bei Halbleitern durchaus alles tun, um den chinesischen Aufstieg zu bremsen. Hier hat China enorme Ressourcen investiert, um eigene hochmoderne Chips zu entwickeln. Bis jetzt, so die Experten von Bruegel, mit begrenztem Erfolg. Das gleiche gilt für die Medizintechnik. Auch dort hat China viel investiert. Aber wir wissen es alle, der Corona-Impfstoff kam nicht aus China und auch sonst mal feststellen, dass trotz aller Investitionen die US-amerikanische Dominanz in diesem Bereich bestehen blieb. Umgekehrt kann man sagen, dass China heutzutage den Transportsektor durchaus dominiert. So hat die chinesische Eisenbahngesellschaft mittlerweile einen weltweiten Marktanteil von etwa 50-60%. Ähnliches gilt für den Schiffbau. Hier hat China in den letzten 20 Jahren massiv investiert und subventioniert und ist damit zum Branchenführer geworden. Im Gegenzug haben Japan und auch Südkorea deutlich an Marktanteilen verloren. Ein weiterer Bereich, wo China sehr erfolgreich war, ist die Energieinfrastruktur. Wir wissen es. Solarzellen kommen aus China. Aber damit nicht genug. Auch Windkraftanlagen werden demnächst wohl zunehmend, ich will nicht sagen überwiegend, aus China kommen. China hat hier beim Export enormen Boden gewonnen und das auch vor allem deshalb, weil China nicht nur günstig ist, sondern weil China in diesen Bereichen zunehmend auch zu einem Technologieführer geworden ist. Wir auch. Letztes Beispiel im Bereich der Elektromobilität. Wir hatten hier vor einigen Wochen einen Podcast. China hat den Anteil an weltweiten Exporten von Elektrofahrzeugen massiv gesteigert. Zugleich dominiert China die Batterietechnologie. Immerhin fast 80% der weltweiten Batterien für Elektrofahrzeuge kommen aus China. Das ist eine Verdoppelung des Wertes gegenüber dem Jahr 2020. Und auch hier kann man sagen, dass Elektrofahrzeuge nicht nur günstiger sind als China, sondern durchaus auch hier und da bereits den Standard setzen, wenn es um die Technologie geht. Das Fazit von Brügel kann deshalb auch nicht überraschen.
Chinas Industriepolitik zielt darauf ab, innovative nationale Champions zu schaffen, die im Ausland effektiv mit etablierten ausländischen Unternehmen konkurrieren können. In einigen Sektoren ist China dies gelungen. Der Nutzen wettbewerbsfähiger Unternehmen, die sowohl den Inlandsmarkt als auch ausländische Märkte bedienen, hängt entscheidend von der Offenheit der Handelspartner und ihrer Fähigkeit ab, chinesische Produkte aufzunehmen, was wiederum ein geopolitisch stabiles Umfeld erfordert. Hier wird es knifflig. Anders als Taiwan und Südkorea, an deren Vorbild sich China orientiert, steht China außerhalb des traditionellen Bündnisnetzwerkes der Vereinigten Staaten im Indopazifik. Außerdem bedeutet Chinas schiere Größe, dass die Industriepolitik nicht nur nationale, sondern auch globale Marktführer hervorbringt. Es ist daher nicht überraschend, dass Chinas wachsende, durch die Industriepolitik geförderte Wettbewerbsfähigkeit als Bedrohung für die nationale Sicherheit etablierter Mächte angesehen wird und bei großen Exportländern weltweit wie Deutschland und Südkorea wirtschaftliche Bedenken hervorruft.
Tja, wirtschaftliche Bedenken hervorruft, so kann man es nennen. Wir haben letzte Woche wieder gehört, dass die Stimmung in der deutschen Wirtschaft schlecht ist, vor allem in der Exportwirtschaft. Das hat was damit zu tun, dass die Weltwirtschaft lahmt. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Technologisch, aber auch sonst. Ich denke nur an die Energiekosten. Das heißt, wir treten gegen einen Wettbewerber an, der gezielt Kompetenzen aufgebaut hat in Schlüsselindustrien und das trifft uns hart. Technologisch wie produktionstechnisch setzt China in vielen Bereichen den Standard. Es darf damit nicht verwundern, dass die Politik in den USA und zudem auch in Europa die Handelssituation entsprechend kritisch sieht. Es ist keineswegs so, dass nur Donald Trump und die US-Republikaner das so sehen. Das Gleiche gilt auch für die Demokraten, die sich zunehmend kritisch äußern. Nehmen wir beispielhaft Finanzministerin Janet Yellen bei einer Rede anlässlich ihrer Reise nach China im Frühjahr.
There are features of the Chinese economy that have growing negative spillovers on the US and the globe. I am particularly worried.
Es gibt Merkmale der chinesischen Wirtschaft, die sich zunehmend negativ auf die USA und die Welt auswirken. Besonders beunruhigt mich, dass Chinas anhaltende makroökonomische Ungleichgewichte, nämlich der schwache private Konsum und die Überinvestitionen der Unternehmen, die durch umfangreiche staatliche Unterstützung bestimmter Industriezweige noch verschärft werden, zu erheblichen Risiken für Arbeitnehmer und Unternehmen in den Vereinigten Staaten und dem Rest der Welt führen werden. China verfügt seit langem über überschüssige Ersparnisse, aber Investitionen in den Immobilien Sektor und die staatlich finanzierte Infrastruktur haben einen Großteil davon absorbiert. Jetzt erleben wir einen Anstieg der Unternehmensinvestitionen in eine Reihe neuer Branchen, auf die die Industriepolitik der Volksrepublik China abzielt, darunter Elektrofahrzeuge, Lithium-Ionen-Batterien und Solarenergie.
And that includes electric vehicles, lithium-ion batteries and solar. China is now simply too large for the rest of the world to absorb this enormous capacity.
China ist mittlerweile einfach zu groß, als dass der Rest der Welt diese enorme Kapazität absorbieren könnte. Die Maßnahmen der Volksrepublik China können heute die Weltmarktpreise verändern, und wenn der Weltmarkt mit künstlich billigen chinesischen Produkten überschwemmt wird, wird die Überlebensfähigkeit amerikanischer und anderer ausländischer Unternehmen in Frage gestellt. Und diese Geschichte kennen wir schon. Vor über einem Jahrzehnt führte die massive Unterstützung der chinesischen Regierung dazu, dass der chinesische Stahl zu niedrigen Preisen den Weltmarkt überschwemmte und Industrien auf der ganzen Welt und in den Vereinigten Staaten dezimierte. Ich habe deutlich gemacht, dass Präsident Biden und ich diese Realität nicht noch einmal hinnehmen werden.
Das sind sehr klare und deutliche Aussagen der US-amerikanischen Finanzministerin. Und es ging noch weiter. Konkret auf die Frage eines Reporters, wie man denn nun mit China umgehen wolle, sagte sie Folgendes.
Wir sind uns bewusst, dass anhaltende Investitionen in die Kapazitäten in diesen Bereichen in China, die die wachsende globale Nachfrage übersteigen, Unternehmen in den USA bedrohen könnten. Die Auswirkungen davon haben wir im ersten China-Schock gesehen. Der passierte in den Jahren nach dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation. Damals stieg die Produktion vieler Industriegüter in China dramatisch an und es kam zu enormen Arbeitsplatzverlusten.
And there was tremendous loss in jobs, maybe up to 2 million jobs in the United States.
Vielleicht bis zu 2 Millionen Arbeitsplätzen in den Vereinigten Staaten. Das führte zu einer Aushöhlung der Industrieproduktion in vielen Teilen des Landes und hatte sehr negative Auswirkungen auf die amerikanischen Arbeitnehmer. Ich würde sagen, es wäre für die Vereinigten Staaten nicht akzeptabel, das erneut geschehen zu lassen. Ich möchte nicht vorgreifen, wo wir stehen, aber ich glaube, dass es entscheidend ist, dass unsere chinesischen Kollegen verstehen, wie wichtig es ist, dass wir uns mit diesem Thema befassen.
Ich denke, das klingt nicht so, als würden die USA die Industriestrategie Chinas und vor allem den Ansatz der chinesischen Regierung auf Exporte zu setzen, um die eigenen wirtschaftlichen Probleme zu lösen, einfach so hinnehmen. Und das aus sehr gutem Grund. Ich erinnere an mein Gespräch mit dem Nobelpreisträger Angus Deaton in Folge 214 mit dem Titel Problemerkenntnis ohne Lösung. Dort hat er darauf hingewiesen, dass es ja schön sei, dass es den Chinesen besser ginge, aber diese Chinesen könnten eben nicht in den USA wählen, während in den USA diejenigen wählen, die die Verlierer dieser Globalisierung und dieses chinesischen Aufstiegs seien.
The people in China who get better off don't vote in US elections. So you're taking a terrible risk by alienating your own population by encouraging this sort of thing. And what they might feel is they're giving involuntary foreign aid to poor people in China. And they didn't vote for it. They didn't ask for it. And their lives are being hurt by this. So it's not surprising that they're very resentful.
So gesehen war der Erfolg von Donald Trump vor 8 Jahren vielleicht doch nicht so überraschend. Wir denken immer an das Thema Migration, wenn wir von Trump hören. Aber er hat gleichermaßen frühzeitig vor China gewarnt. Und mittlerweile, kann man ganz klar sagen, sind die US-Demokraten mindestens ebenso China-kritisch wie Donald Trump. Es gibt Beobachter in den USA, die sagen, es wäre Trump zu verdanken, dass das Thema China eben hoch oben auf der politischen Agenda sei. Und wir sehen auch an den Handlungen, dass die Demokraten es ähnlich sehen. Hat doch Präsident Biden die Zölle nicht nur beibehalten, die Donald Trump eingeführt hat, sondern auch drastische Zölle auf Elektroautos aus China verhängt. Aber damit nicht genug. Das Thema der Handelsdefizite wird auch breiter diskutiert und grundsätzlicher. Das heißt, über China hinausgehend und auch mit Blick auf die Rolle der USA in der Weltwirtschaft. Besonders interessant in dem Zusammenhang ist die Haltung des republikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance. Dieser hat bereits im März 2023 bei einer Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell im Kongress in diese Richtung argumentiert.
Wir Amerikaner haben zuletzt fast 8 Jahrzehnte eines der größten Privilegien der internationalen Wirtschaft genossen, einen starken Dollar, der als Weltreservewährung fungiert. Das war ganz offensichtlich großartig für unsere Kaufkraft. Wir kamen in den Genuss günstigerer Importe. Amerikaner profitieren davon, wenn sie ins Ausland reisen. Für die amerikanischen Produzenten ist dies aber mit Kosten verbunden. Ich denke, in gewisser Weise kann man argumentieren, dass der Reservewährungsstatus eine massive Subvention für amerikanische Verbraucher darstellt und eine massive Steuer auf amerikanische Produzenten. Ich weiß, dass der starke Dollar eine heilige Kuh des Washingtoner Konsenses ist, aber wenn ich auf die amerikanische Wirtschaft blicke, sehe ich einerseits unseren Massenkonsum von meist nutzlosen Importen und andererseits die Aushöhlung unserer Industriebasis. Ich frage mich, ob auch der Status einer Reservewährung nicht auch einige Nachteile hat und nicht nur einige Vorteile. Und lassen Sie mich noch einen letzten Punkt dazu sagen. Ich würde gerne Ihre Meinung dazu erfahren, Herr Powell. Natürlich sind wir jetzt die Hauptunterstützer eines massiven Landkrieges in Europa zwischen Russen und Ukrainern. Ich habe kürzlich gelesen, dass die USA versuchen, die Produktion von 14.000 Artilleriegeschossen auf 20.000 pro Monat zu steigen, während die Russen 20.000 Artilleriegeschosse abfeuern pro Tag. Wenn ich mir die amerikanische Wirtschaft ansehe, haben wir eine Menge Finanzingenieure und viele Diversity-Berater. Wir haben aber nicht viele Leute, die Dinge herstellen, und ich mache mir Sorgen, dass der Reservewährungsstatus und die mangelnde Kontrolle, die wir über die Währung haben, vielleicht der Auslöser dafür ist. Ich würde mich über Ihr Feedback dazu freuen. Was sind die Vor- und Nachteile der Reservewährung?
Man muss ganz klar sagen, was J.D. Vance hier sagt, ist nicht dumm. Das ist schon die Folge einer Weltwährung. Wir haben die Problematik in früheren Folgen zum Bretton Woods-System bereits diskutiert. Besonders empfehlenswert ist dabei die Folge 91, Die Welt braucht einen Neustart der Finanzordnung, in der ich mit William White, dem ehemaligen Chefvolkswirt der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, spreche. Sobald ein Land eine Ankerwährung stellt, muss es der Welt die eigene Währung zur Verfügung stellen. Das kann es nur, indem es konstant Handelsdefizite fährt. Das ist das sogenannte Triffin-Dilemma, benannt nach dem Ökonomen Robert Triffin.
Im Oktober 1959 saß Robert Triffin, ein Yale-Professor, vor dem gemeinsamen Wirtschaftsausschuss des Kongresses und verkündete ruhig, dass das Bretton Woods-System dem Untergang geweiht sei. Seine Begründung: Indem ein Land der Verwendung seiner Währung als Reservewährung zustimmt, gibt es wirtschaftspolitische Autonomie auf. Um die Weltwirtschaft am Laufen zu halten, muss es möglicherweise große Geldmengen in Umlauf bringen, was die Inflation im Inland in die Höhe treibt. Je beliebter die Reservewährung im Vergleich zu anderen Währungen ist, desto höher ist ihr Wechselkurs und desto weniger wettbewerbsfähig werden die inländischen Exportindustrien. Dies verursacht ein Handelsdefizit für das Leitwährungsland, macht aber die Welt glücklich. Wenn das Reservewährungsland stattdessen beschließt, sich auf die inländische Geldpolitik zu konzentrieren, indem es keine weitere Währung ausgibt, wird die Welt unglücklich. Dies ist jetzt als Triffins Dilemma bekannt.
Bekanntlich ist Bretton Woods dann gescheitert. Und in den USA ist es dann gelungen, die Saudis davon zu überzeugen, trotzdem Öl nur gegen Dollar zu verkaufen und damit die Vormachtstellung des US-Dollars im Welthandel zu sichern. So weit, so gut. Doch dann kam China. China trat in die Weltwirtschaft ein und wollte die eigene Entwicklung befördern, indem es ganz klar auf Exporte gesetzt hat. Das System war einfach. Die Chinesen lieferten Waren, die Amerikaner gaben grüne Zettel, Dollar. China legte diese grünen Zettel wieder in den USA an. Damit gab es günstigere Zinsen in den USA, mehr Konsum, mehr Verschuldung, ein perfekter Kreislauf. Man sprach vor einigen Jahren quasi von Chimerica, einer Verbindung von China und den USA, eine wirklich symbiotische Verbindung. Und viele Ökonomen haben gesagt, das ist doch super. Wir bekommen Waren, die günstiger sind und wir zahlen einfach mit grünen Zetteln. Und wie Luke Roman vor einigen Wochen hier klargemacht hat, sind die Folgen natürlich fatal. Zum einen haben die USA Industrien verloren und zum anderen ist Nettoinvestitionsposition der USA ins Negative gekehrt. Waren die Amerikaner noch vor wenigen Jahren Nettogläubiger, sind sie heute Nettoschuldner, also massiv im Ausland verschuldet. Jetzt also erkennt man die Nachteile. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Ich finde, das Ganze ist hochspannend, vor allem die Rolle der Ankerwährung. Deshalb dachte ich mir, es lohnt sich, mit jemandem zu sprechen, der sich intensiv mit Bretton Woods beschäftigt hat, aber auch sich aktuell mit der Wirtschaftspolitik weiterhin intensiv beschäftigt. Nämlich mit Ben Style. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Ben Style komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Es gibt ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie das Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Ben Style.
Ben Style ist Senior Fellow und Direktor für internationale Wirtschaft beim Council on Foreign Relations in New York. Er ist außerdem Gründer des wirtschaftswissenschaftlichen Journals International Finance, leitender Autor des Wirtschaftsblogs Geographics und Autor von 6 interaktiven Webinhalten zu den Themen globale Geldpolitik, globale Ungleichgewichte, Staatsrisiken, Währungsswaps der Zentralbanken, China's Belt and Road Initiative und globales Wachstum. Bevor er 1999 dem Council beitrat, war er Direktor des Internationalen Economics Program am Royal Institute of International Affairs in London. Er ist Autor mehrerer Sachbücher, so The Battle of Bretton Woods, John Maynard Keynes, Harry Dexter White and The Making of a New World Order.
Wie immer bei englischsprachigen Interviews gibt es eine kurze deutschsprachige Zusammenfassung der Highlights und am Ende dieses Podcasts dann das ganze Gespräch im Original. Zunächst habe ich Ben Style gefragt, welchen Nutzen die USA aus dem Bretton Woods-System gezogen haben.
You can argue that it was good for the US in the long run, at least from a very narrow perspective, in that.
Man kann argumentieren, dass es auf lange Sicht zumindest aus einer sehr engen Perspektive gut für die USA war. Die USA kontrollierten über 60% der weltweiten Währungsreserven und die Regeln für den IWF, die Harry Dexter White, der Beamte des US-Finanzministeriums, der die Konferenz organisiert hat, in Kraft setzte, machte den Dollar für die Zwecke der Operation des IWF zum Äquivalent von Gold, was den Ländern einen noch größeren Anreiz gab, Dollar zu halten. Soweit man also glauben will, dass die Dominanz des Dollars im Interesse der USA liegt, und ich denke, das ist fraglich, dann hat Bretton Woods einen gewissen Beitrag dazu geleistet.
So to the extent that you want to believe that dollar dominance is in the US interest, and I think, you know, that's open to question. A lot of economists believe it's not and have some good arguments there. But to the extent that you believe it is in the US interest, then Bretton Woods did make some contribution towards that.
Hier schwingt bereits eine Skepsis mit. Ja, Bretton Woods hat die Vorherrschaft des US-Dollars gesichert. Doch der Nutzen ist keineswegs so sicher. Aber war es denn nicht gut, als Bretton Woods auseinanderfiel, dass es gelungen war, die Saudis davon zu überzeugen, Öl nur gegen Dollar zu verkaufen?
But really, the Saudis, despite their huffing and puffing, didn't have a good alternative. to the dollar. Of course, there was no.
In Wirklichkeit hatten die Saudis keine gute Alternative zum Dollar. Natürlich gab es damals noch keinen Euro, es gab also wirklich keine wichtige Währung außerhalb des US-Dollars. Deutschland war in der Weltwirtschaft nicht bedeutend genug, als dass die D-Mark diese Rolle hätte spielen können. Und wie Sie wissen, gab es in Deutschland keinen Wunsch, diese Rolle zu spielen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Japan. Wissen Sie, wenn die Saudis ihr Öl nicht grundsätzlich verschachern wollten, hatten sie kaum eine andere Wahl, als weiterhin US-Dollar zu verwenden.
They had little choice but to continue to use US dollars.
Das leuchtet ein. Dennoch war die Tatsache, dass Öl in Dollar gehandelt wurde, sicherlich ein sehr wichtiger Faktor. Doch was ist denn nun der wirkliche Vorteil für die USA?
I think the big advantage that the United States has is that nobody imagines any sort of severance between.
Ich denke, der große Vorteil der Vereinigten Staaten besteht darin, dass sich niemand irgendeine Differenz zwischen der Federal Reserve und der US-Regierung vorstellen kann. Die Fed mag in ihrer Fähigkeit, die Geldpolitik zu betreiben, unabhängig sein, ist aber in jeder Hinsicht ein integraler Bestandteil der Bundesregierung. Die EZB ist in einer etwas anderen Lage.
The ECB is in a somewhat different position. We can't know for sure whether it's still going to be around in 10 years. I don't say that as a Euroskeptic, but every few years there are significant arguments.
Wir können nicht sicher wissen, ob es den Euro in 10 Jahren noch geben wird. Alle paar Jahre kommt es zu erheblichen Auseinandersetzungen, zum Beispiel darüber, ob Italien mit seinen Schulden alleine zurechtkommt oder ob diese irgendwie durch eine fiskalpolitische Verpflichtung der Eurozone untermauert werden oder über eine Geldzusage der EZB. Wird Italien letztendlich von einem föderalen System getragen oder ist es auf sich allein gestellt? Da wir in den Vereinigten Staaten keine Debatte darüber führen, ob der Dollar bestehen bleibt oder ob 50 staatliche Währungen wieder aufleben oder entstehen werden, sorgt das für eine gewisse Stabilität.
Which is it? Is Italy ultimately underwritten by a federal system or is it on its own? And since we don't have that sort of debate in the United States about whether the dollar will persist or we're going to see 50 state-based currencies reemerge or emerge, I think that adds some stability there.
Das Ganze bedeutet aber nicht, dass das bestehende System ewig Bestand haben wird. Im Gegenteil, es gibt definitiv Ansatzpunkte, die dafür sprechen, dass das System instabil ist.
Das bedeutet nicht, dass das aktuelle System auf unbestimmte Zeit stabil ist. Es gibt viele Möglichkeiten, dass es doch fallen könnte, aber es wird nicht während einer großen Krise fallen, wie zum Beispiel 1971, die wir im Fernsehen gesehen haben, als Präsident Nixon Lohn- und Preiskontrollen sowie Einfuhrzölle einführte und das Goldfenster schloss. Es wird ein viel längerer, chaotischerer und unvorhersehbarer Prozess sein.
Es ist natürlich gut möglich, dass wir schon sehr weit in diesen Prozess stecken, würde ich persönlich meinen. Und auch Ben Stile macht sich hier seine Gedanken.
I think the Russia-Ukraine war could really be a turning point in how global reserves are managed. As you know, both the United States and the European Union are currently debating the possibility of outright seizure.
Ich denke, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine könnte wirklich einen Wendepunkt für die Anlage der globalen Reserven darstellen. Wie Sie wissen, diskutieren sowohl die Vereinigten Staaten als auch die Europäische Union im Moment über die Möglichkeit einer vollständigen Beschlagnahme der russischen Zentralbankreserven. Wir sprechen von umgerechnet 320 Milliarden US-Dollar an Reserven. Die Welt schaut zu, ob die Vereinigten Staaten und die Europäische Union auf der Grundlage ihrer eigenen politischen Urteile offizielle staatliche Reserven konfiszieren. Wo wird das enden? Wir können daher davon ausgehen, dass sie kurzfristig eine Reihe von Maßnahmen ergreifen werden, um ihre Reserven zu diversifizieren.
So there are a number of actions we can expect them to take. In the short run, even before they start diversifying their reserves, they'll have to diversify how they hold their reserves.
Wir wissen es, unter anderem kaufen die Notenbanken der Welt vermehrt Gold. Die USA überstrapazieren also das Instrument der Sanktionen, meint Ben Stile.
The US, as you know, has become a huge fan.
In den USA ist der Einsatz von Dollarsanktionen populär, weil es politisch schmerzlos ist. Die politischen Führer können dem amerikanischen Volk sagen, dass wir etwas sehr Ernsthaftes tun. Unseren Feinden tut es wirklich weh und es kostet uns keinen Cent oder ein einziges amerikanisches Leben.
Our enemies are really hurting and it's not costing us a dime or a single American life. But the problem is,
das Problem aber ist, dass es einer übermäßigen Verschreibung eines Antibiotikums gleichkommt, wenn man solche Sanktionen immer weiter verschärft. Ein Antibiotikum kann gegen einen bestimmten Bakterienstamm sehr wirksam sein, wenn es in begrenzten Situationen verschrieben wird. Aber wenn es zu viel verschrieben wird, werden die Bakterien resistent und beginnen sich auszubreiten. Gleiches gilt in dieser Situation, wenn Länder davon überzeugt werden, dass die US-Regierung weiterhin zu viele Medikamente verschreiben wird. Sie können davon ausgehen, dass die Maßnahmen ergreifen, um das US-Finanzsystem zu umgehen.
Dollar sanctions, you can expect them to take actions to avoid the US financial system.
Das Ganze leuchtet mir ein und erinnert mich auch ein bisschen an unsere Politiker. Und was denkt Ben Stahl bezüglich der US-Verschuldung? Auch hier macht er sich durchaus Sorgen.
That interest rates are not only very high in the United States in terms of recent monetary history, but it looks like they may not come down anytime soon.
Dass die Zinssätze in den Vereinigten Staaten nicht nur im Hinblick auf die jüngste Währungsgeschichte sehr hoch sind, sondern dass es auch so aussieht, als würden sie nicht so schnell sinken, bedeutet, dass es für die US-Regierung sehr teuer wird, ihre Aktivitäten zu finanzieren, insbesondere wenn die Nachfrage nach US-Schulden aus dem Ausland nicht vorhanden ist. Das große Problem besteht darin, dass die Leute, die fordern, im Land eine gewisse fiskalische Zurückhaltung an den Tag zu legen, sofort von der Reaktion getroffen werden. Ihr sagt das schon ewig, wir bekommen dann so faszinierende neue Theorien wie die Modern Monetary Theory.
So therefore we get fascinating new theories like MMT, Modern Monetary Theory, right? That basically says that there's absolutely no problem.
Die Modern Monetary Theory haben wir ja auch schon des Öfteren diskutiert. Diese leitet sich aus einer buchhalterisch richtigen Aussage ab, nämlich der Aussage, dass der Staat mit seiner Verschuldung das neue Geld selbst schafft, die er für seine Schulden braucht. Doch aus dieser Gleichung heraus abzuleiten, dass Staatsschulden keine Rolle spielen, halte ich für grundsätzlich falsch. Natürlich ist es perspektivisch inflationär und man könnte auch sagen, dass die Inflation in der Nach-Corona-Zeit den Beweis dafür liefert, dass Modern Monetary Theory, also im Prinzip staatliche Kreditaufnahme in hohem Maße inflationär wirkt. Doch kommen wir zurück zu Ben Stahl. Er verweist auf den Zusammenhang von China und den USA.
The fact that China is continuously looking abroad to deal with its excess production rather than
die Tatsache, dass China ständig im Ausland nach Möglichkeiten sucht, mit seiner Überproduktion umzugehen, anstatt den Inlandsverbrauch anzukurbeln, schürt genau die Probleme, von denen Sie sprechen. Das Wachstum der US-Schulden ist in Wirklichkeit eine Begleiterscheinung der Wirtschaftspolitik Chinas.
The two things are going together. It's often quite difficult to tease out which is driving which at any given moment.
Trotz dieser für China bisher guten Situation möchte China nur zu gerne die Dominanz des US-Dollars brechen. Das wissen wir. Wir haben es im Podcast auch schon öfters diskutiert. Ich denke an den absoluten Wirtschaftskrieg, eine der meistgehörten Folgen. Doch das Brechen der Dominanz des US-Dollars ist gar nicht so leicht.
So what's more likely to happen if the dollar is to lose its position? No state currency is going to replace it.
Was wird passieren, wenn der Dollar seine Position verliert? Keine andere staatliche Währung wird ihn ersetzen. Was wir wahrscheinlicher sehen werden, ist, dass Länder bilateral mit ihren eigenen Währungen handeln. Da sie jedoch nicht die Währungen der anderen anhäufen wollen, werden sie dafür sorgen, dass der gesamte Handel bilateral ausgeglichen ist. Und wenn jedes Land beginnt, auf diese Weise zu handeln, wird das multilaterale Handelssystem, auf das wir weltweit angewiesen sind und das seit dem allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen im Jahr 1949 die Globalisierung vorangetrieben hat, völlig zusammenbrechen.
Was hier beschrieben wird, ist eine maximale Deglobalisierung, die gerade Deutschland massiv treffen würde. Aber auch mit Blick auf die USA hält Steil es für einen großen Fehler, dass die Amerikaner nicht stärker für die multinationalen Organisationen eintreten. Denn diese seien ein großes Asset für die USA.
I've been arguing for years that the United States has been somewhat short-sighted and foolish by not supporting the IMF and the World Bank more, because it is effectively a way for the U.S. to pursue its own financial policies around the world, leveraging the financial contributions of others.
Die Vereinigten Staaten sind etwas kurzsichtig und dumm, indem sie den IWF und auch die Weltbank nicht stärker unterstützen, weil dies für die USA praktisch eine Möglichkeit darstellt, weltweit ihre eigene Finanzpolitik durchzusetzen. Die Chinesen haben dieses Versagen genutzt, um Dinge wie ihre Belt and Road Initiative, die neue Seidenstraße, die BRIC-Bank und so weiter zu schaffen, um in die Welt zu gehen und zu sagen, schaut, wir haben versucht, mit diesen Leuten in Washington vernünftig umzugehen, aber sie sind nicht vernünftig. Wir brauchen alternative Institutionen, die auf einer anderen Grundlage funktionieren.
To pursue their Belt and Road Initiative, BRICS Bank, and et cetera, to go around the world and say, look, we've tried to be reasonable with these people in Washington, but they're not reasonable. We need alternative institutions that operate on a different basis.
Und genau weil das nicht erfolgt, vertieft sich logischerweise der Konflikt.
And as you yourself have noted, the world is showing less and less willingness to continue to fund our deficits. The big problem, again, is that China's national economic strategy is fueling this sort of global disequilibrium. This is
not. Und wie Sie selbst bemerkt haben, zeigt die Welt immer weniger Bereitschaft, unsere Defizite weiterhin zu finanzieren. Das große Problem besteht wiederum darin, dass Chinas nationale Wirtschaftsstrategie ein solches globales Ungleichgewicht schürt. China ist absolut entschlossen, ein bestimmtes BIP-Wachstumsniveau auf der Grundlage der Exporte aufrechtzuerhalten. Die Probleme werden größer.
Consumption. These problems are going to get worse. They're not going to get better.
Die Folge ist klar. Der Druck, immer mehr auf Protektionismus, auf Handelsbeschränkungen zu setzen, wird zunehmen und nicht abnehmen. Wir stehen also vor einem Szenario, wo wir schlichtweg mit mehr Handelskonflikten rechnen müssen. Fazit. Wir auf der einen Seite China, welches einseitig auf Exportorientierung setzt. Wir auf der anderen Seite einen zunehmenden kritischen Blick auf die wirtschaftlichen Folgen dieser chinesischen Politik für das eigene Land, in den USA und zunehmend auch in Europa. Verbinden wir das mit dem Ringen um die Vorherrschaft in der Welt, stehen die Signale eindeutig auf einen verschärften Handelskrieg zwischen den USA und China. Die EU und Deutschland werden vergeblich versuchen, eine neutrale Haltung einzunehmen. Zu stark ist unsere militärische Abhängigkeit von den USA. Das sind sehr schlechte Nachrichten für Deutschland. Fällt doch mit dem Freihandel auch die Basis unseres Wohlstands. Wie immer in meinem Podcast und wie fast in meinem Podcast kann ich nur betonen, wie dringend es erforderlich wäre, wenn wir eine Antwort darauf finden würden, im Sinne von Wohlstandssicherung im Land. Bei mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Jetzt gleich im Anschluss das ganze Interview mit Ben Steil im Original. Wir hören uns wieder am kommenden Sonntag. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Kritik und Anregungen. Auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Dear Ben, it's a great pleasure having you on my show.
Thank you for having me, Daniel.
Well, thank you for your time. Ben, actually, I want to dive with you in history, but I also would like to combine it with a view on the current situation we are facing. So you've wrote a very interesting book on Bretton Woods. And okay, I missed it by 1 year last year. It's been, you know, 50 years of the end of Bretton Woods. So now we're 51 years. But if you look back into Bretton Woods and if you look back with distance, was it a good system? Or was it just a good system for the U.S.? For whom was it a good system?
Right. Well, it's important to note that the system never, ever functioned as it was planned. That is, as you're probably aware, the first 9 countries to meet the IMF Article 8 convertibility requirements did not actually do so until 1961. And by that time, the system was already breaking down as the U.S. was losing gold reserves and began to start pressuring European countries not to cash in their dollars for gold. So really, the problem started almost immediately after the war. As you know, political relations between the United States and the Soviet Union began deteriorating almost immediately. By the time we get to 1947, the Truman administration decides that there's really no prospect for cooperation with the Soviet Union under the so-called Yalta-Potsdam framework, and they launch the Marshall Plan. And they do a complete 180 on occupation policy in Germany, which had previously been the Morgenthau Plan. Now suddenly Germany is going to become the new industrial engine of an integrated Western Europe. So the Marshall Plan, for all intents and purposes, replaces the IMF. And the European Payments Union functions as the sort of monetary stabilizer in Europe that the IMF was supposed to be globally. So again, the system never worked as planned. You can argue that it was good for the U.S. in the long run, at least from a very narrow perspective, in that despite the fact that it was clear that the dollar was going to be the dominant currency in the post-war period, if only because the U.S. controlled over 60% of global monetary reserves, that the rules for the IMF that Harry Dexter White, the U.S. Treasury official who orchestrated the conference, put in place, made the dollar the equivalent of gold for the purposes of the operations of the IMF, which gave countries even more of an incentive to hold the stuff. So to the extent that you want to believe that dollar dominance is in the U.S. interest, and I think, you know, that's open to question. A lot of economists believe it's not and have some good arguments there. But to the extent that you believe it is in the U.S. interest, then Bretton Woods did make some contribution towards that.
But I think there was a discussion in Bretton Woods between John Maynard Keynes and Dexter. And Keynes was arguing not having the dollar, but having a neutral bankor as a currency. So wasn't it already the intention of the Americans to introduce the dollar as a global dominant currency, basically succeeding the pound?
Yes, that was absolutely a firm intention of Harry Dexter White. I should emphasize that White's a remarkable political figure in 20th century history and that he had virtually no meaningful title within the U.S. government or even within the U.S. Bretton Woods delegation. But he really scripted that conference like a kabuki play. Roosevelt, for example, who had no firm convictions on monetary structure whatsoever, had even suggested in the run-up to the conference that maybe there should be some sort of new international currency. He suggested various names like UNITAS, and Harry Dexter White did his best to stamp it out. So White and Keynes actually argued ferociously about many aspects of the conference and what would be agreed there. In the 2.5 year run up to the conference, they started arguing in 1942. I should emphasize that had there been any realistic chance for sterling to maintain its important international role in the world, that Keynes, even if he had really truly been intellectually wedded to his Bancor supranational currency idea, would almost certainly not have been allowed to propose it. So it was really, from the British perspective, a second best solution to avoid having to live in a dollar-denominated world.
Okay, basically it was just a battle between powers, and it was clear the U.S. are going to use their power to make the dollar the global currency and or the dominant currency, and making, with the hope of having an advantage out of it. So you said, well, it was an advantage, you know, we discussed all the disadvantage. Clearly one disadvantage is you have to run a trade deficit to the world or to provide dollar liquidity to the world.
Or a balance of payments deficit in the context of the 1960s when the U.S. did at times run a reasonably trade balance, but was losing gold to the Europeans, in particular the French.
So, though it was just a question of time when it's ending, the point was, when we look in the end, was the end, well, it was the end of a monetary system after about 50 years. There are some people who say, well, every 50 years you got a new monetary system. So some people might link it to the dominant global power. I would not do so because I think it's undeniable that the U.S. is still the global dominant power. You know, leaving Bretton Woods, was it then a better world or not as a good world? Because my understanding is that making sure that the Saudis are selling the oil and dollar was a very important pillar in order to basically maintain a post-Bretton Woods area which was not so dissimilar to the Bretton Woods area.
Yeah, I think that's fair. But really, the Saudis, despite their huffing and puffing, didn't have a good alternative to the dollar. Of course, there was no euro at the time, so there really is no major currency outside of the U.S. dollar. Germany wasn't significant enough in the global economy for the Deutschmark to play that role. And as you know, there was no desire within Germany to play that role. Obviously, the same can be said of Japan. So, you know, unless the Saudis basically wanted to barter away their oil, they had little choice but to continue to use U.S. dollars.
So, though you would just now say Bretton Woods was unnecessary because we could have gone without such a system, we would anyhow ended up with what we have today, or do you think Bretton Woods was a precondition of having the current system?
Well, let's say we had had no monetary conference. Still, reviving world trade on some sort of multilateral basis after the war was going to require some sort of international medium. As you know, the mindset at the time in the 1940s was that global money still was fundamentally gold. So national currencies were simply more or less credible vouchers for gold. And at the time, U.S. dollars were the only credible voucher for gold because, of course, Germany and the U.K. were bankrupt. I think you would have seen a very similar development. As I said, there wouldn't have been an anarchic system because the Marshall Plan and the European Payments Union really did impose a certain structure on the rehabilitation of Western Europe, which was the, you know, the other major economic power in the world. So I think the development of the global economy after the war would have been quite similar, even without a Bretton Woods agreement.
But now, you being the expert on Bretton Woods, but if you now look from the US towards Europe, we have the euro. And the euro is nothing else than a fixed exchange rate system where we have abolished the local currencies or the national currencies. So what's your view around learnings from Bretton Woods concerning the future of the euro?
Well, you know, I think the big advantage that the United States has is that nobody imagines any sort of severance between the Federal Reserve and the U.S. government. It's beyond comprehension. It may be independent in its ability to operate monetary policy, but for all intents and purposes, it is an integral part of a national federal government. The ECB is in a somewhat different position. We can't know for sure whether it's still going to be around in 10 years. I don't say that as a Euroskeptic, but every few years there are significant arguments, for example, about whether Italy is on its own in dealing with its debt, or that somehow it will be underpinned by a Eurozone fiscal commitment or a monetary commitment from the ECB. You know, Mario Draghi's famous, "We'll do whatever it takes." And you see this great volatility in Italian sovereign debt yields as the market tries to discern which is it. Is Italy ultimately underwritten by a federal system, or is it on its own? And since we don't have that sort of debate in the United States about whether the dollar will persist or we're going to see 50 state-based currencies reemerge or emerge, I think that adds some stability there that's not present within the Eurozone. That sort of existential angst, I do think, also influences how great a stock of euros central banks around the world are willing to hold. I don't believe it is in any sense a deterrent to accumulating the currency, but in terms of, for example, holding more euros than dollars, I think there's a cap. I would be surprised to see the euro, for example, go much beyond 25% of global reserves.
And they're far below.
It's below now, of course. Mm-hmm. But the dollar, you could imagine circumstances in which it might go back up above 70%, which was the high point some years ago. It's really difficult to imagine the euro challenging the dollar as a global reserve currency.
I would agree there, but I know you got me a few points I wrote down we have to discuss. So one point is, I think one of the parts of the fall down of Bretton Woods was clearly the fact that the US had too high deficits and had too high inflation. So I think that was a deficit, that was a problem also. And when I now look at the current times, currently you have huge deficits. I think the US government was running an 8% deficit last year of GDP. You still have inflation. Okay, it's coming down. So would you say, well, you know, there are some similarities between now and the early 70s, also in this regard. We just have a difference. We don't have a fixed exchange rate system.
I think the absence of a fixed rate exchange rate system is quite fundamental because, as you know, there were some very prominent skeptics about the Bretton Woods system in the 1960s who came from opposite political polls. I'm thinking of Robert Triffin on the one hand and the French economist Jacques Rueff on the other, who explained very accurately why the system would inevitably collapse. That a system based on a national currency as a global reserve with fixed exchange rates was simply illogical. So basically, you had a situation where the United States would buy something abroad with US dollars. Those US dollars would immediately come back to the United States in the form of a short-term loan, a deposit in a New York bank. Now, since short-term liabilities of the United States were going up, logically, given the US commitments, it should be increasing its gold cover. But if it does that, if it accumulates more gold, then it exacerbates the so-called problem of the global dollar shortage. So in fact, what those dollars that come back from Europe into the United States do is stimulate more lending and credit expansion throughout the U.S. economy that's inevitably going to lead to a situation where the United States cannot possibly meet its redemption requirements. That doesn't mean that the current system is indefinitely stable. There are many ways in which it could fall, but it won't fall in the sort of grand crisis, you know, that we saw on TV in 1971 when President Nixon introduced wage and price controls and import tariffs and shut the gold window. It'll be a much more extended and messy and unpredictable process.
Because, you know, you mentioned it. Look, if you now think about the past decades, what happened was foreigners were still funding the U.S., giving credit. So, for example, mainly the Chinese. Chinese also exporting basically their dollars back to the U.S., buying treasury bonds instead of gold. But the point is now, this seems now to reverse, because you mentioned, well, dollar holdings and central banks are a big component. But I think latest since the sanctions against Russia, there seems to be a tendency to diversify out of the dollar. And this should have implication for the funding of the U.S. government.
Yes. Not just the U.S. government. I think it could have much wider implications. I think the Russia-Ukraine war could really be a turning point in how global reserves are managed. As you know, both the United States and the European Union are currently debating the possibility of outright seizure of Russian central bank reserves. We're talking about the equivalent of $320 billion in reserves. The world is watching, because if governments were to conclude that the United States and possibly the European Union as well, where this debate is in fact even more advanced, are willing to seize official government reserve assets on the basis of their own political judgments, where will this end? It's bound to be repeated in the future. At least that's what they're likely to conclude. So there are a number of actions we can expect them to take. In the short run, even before they start diversifying their reserves, they'll have to diversify how they hold their reserves. I had written a piece in Foreign Affairs back in 2022 after the Ukraine invasion, documenting how it appeared that Russia was hiding tens of billions of dollars in U.S. Treasury securities at Euroclear using Chinese intermediaries. From central bank statistics, it seemed quite apparent that the Chinese government was integrally involved in this. So we will see, I think, reserves managed in a very different way, a very untransparent way. If Euroclear, for example, starts becoming a target of Western scrutiny, we'll see this money moving to the Caymans and to other more obscure parts of the globe. Then you've got to ask, well, do they also diversify the currency of their reserves? Of course, this could threaten the dollar. I mean, the U.S., as you know, has become a huge fan of using dollar-based sanctions to try to discipline other countries. Why? Because it's politically painless in the United States. Political leaders can tell the American people that we're doing something very seriously. Our enemies are really hurting, and it's not costing us a dime or a single American life. But the problem is that when you keep ratcheting up such sanctions, it becomes like overprescribing an antibiotic. An antibiotic can be very effective against a specific bacterial strain when prescribed in limited situations, but when it's overprescribed, the bacteria becomes resistant and begins to spread. Likewise, in this situation, if countries become convinced that the U.S. government is going to continue to overprescribe dollar sanctions, you can expect them to take actions to avoid the U.S. financial system. Now, we've always argued that that's terribly expensive, right? Because you can't have banks that aren't globally operating banks that aren't connected with the U.S. financial system. But if there's enough demand for avoiding dollars, you will see boutique banks springing up globally whose marketing pitch to the world is, we don't touch the U.S. financial system. If you give us your money, whatever it is, as long as it's not dollars, we can hold it safely, we can move it around the world safely, and nobody can touch us. That's one way we might see the world moving.
Yes, and we see already the efforts by China and others to set up a different payment system, to go back away from SWIFT, to have your own payment system in order to avoid the U.S. banking system.
But as you know, even the Europeans were doing that, going back some years, over 10 years, I believe, working on constructing an alternative.
So, but if we now discuss the current situation, so the U.S. is still running a trade deficit, so it's providing the world with dollar liquidity. U.S. government is having a huge deficit. I think the deficit cannot be funded purely internally. You need money from abroad, but the money from abroad is not anymore coming, at least the foreign central banks, because they're reducing their dollar assets or they're not buying any more bonds, given inflation, given the risk we just discussed. So what does it mean down the road? Does it mean down the road that the U.S. will be dependent on the Federal Reserve? You just mentioned that the Federal Reserve is independent, but of course it would be there around to help the government. On the other hand, it might come to a situation where it has to help the government.
Well, you ask a very good question, and it's becoming more urgent now that interest rates are not only very high in the United States in terms of recent monetary history, but it looks like they may not come down anytime soon, anywhere near as quickly as the markets were anticipating just a few months ago. This means that it's going to be very expensive for the U.S. government to fund its activities, particularly if the demand for U.S. debt is not there from abroad. You know, the big problem, though, is that people who stand up and yell that we really have to start showing some fiscal restraint in the country, immediately get hit with the response, well, you guys have been saying this forever, right? So therefore we get fascinating new theories like MMT, modern monetary theory, right? That basically says that there's absolutely no problem with the U.S. government just conjuring money and taking care of whatever needs the nation has at the federal level. We really don't have to worry about it at all. Theories like that become extremely attractive because it looks like those who are concerned with the fiscal situation are simply crying wolf.
Okay, which means the outlook is there won't be a solution, but there will be continuous deficits and continuous funding by the Federal Reserve.
And as you know, China is a big impetus to this. As Michael Pattis and others have argued, the fact that China is continuously looking abroad to deal with its excess production rather than stimulating domestic consumption fuels precisely the problems that you're talking about. The growth of U.S. debt is really a concomitant of China's own economic policy. The two things are going together. It's often quite difficult to tease out which is driving which at any given moment.
Yeah, and the Chinese are diversifying out of dollars into gold.
Sure. And Russia and other central banks are doing that as well. And so you can imagine that if countries really began to be concerned about the safety of their U.S. dollar holdings, that we might see gold reemerge in terms of having some role in settling international balances. It's very possible.
So would you, having looked into the history of Bretton Woods, would you assume or would you guess that it's now, as we're now entering a period where it's time for having another monetary conference?
It's a great question. And you know, the prospect of such a monetary conference where China would obviously play a very significant role made my book a bigger seller in China than in the United States, believe it or not. Because the way the Chinese saw themselves was as the Americans of the 1940s, right? The great rising power in the world, rising anti-imperialist power. And they saw us as the British of the 1940s, the declining ex-imperial power. That's how they saw the Bretton Woods story. But the parallels, of course, are not exact at all. Britain in the 1940s was bankrupt. It couldn't just print more pounds to get itself out of the situation. Today, of course, fast forward today, and the United States continues to issue debt quite successfully in its own currency. If China were to try to precipitate a dollar crisis the way the U.S. precipitated a sterling crisis in 1956 over Suez, China would be hurting itself more than it would be hurting us. Remember, in 1956, U.S. holdings of British securities amounted to about $1 per U.S. resident, whereas Chinese holdings of American securities amount to over $1,000 per Chinese resident. So there's no basis for a pre-agreement between the United States and China to launch a new Bretton Woods. Again, remember, Bretton Woods was a 44-nation conference, but 95% of the issues were resolved bilaterally between the U.S. and Britain in advance of the conference. You would need something like that again involving the U.S. and China before you could even go forward to a conference. And I don't know how you feel, but I just don't see any least common denominator.
I would doubt it's in the U.S. interest. Why should the U.S. do it? Because current system works. The question would be if the current system can continue this way, or if it runs a risk down the road that there might happen an accident happen, like a crisis of confidence in the dollar in the case that you keep on running huge deficits and funding them via the Federal Reserve.
Right. And I think that is very possible. But I think the most likely result in that case is not the sort of multi-currency world that scholars who I respect very much, like Barry Eichengreen, have talked about. Because to my mind, there really was never such thing. Even in the late 19th century, when the Deutschmark and the franc played a significant global role, they were effectively credible vouchers for gold. That's not the situation today. So what's more likely to happen if the dollar is to lose its position? No state currency is going to replace it. And we can walk through all the problems of the RMB, for example. You've probably talked about that enough in your podcast. But so what I think we're more likely to see is countries trading bilaterally using their own currencies. But since they won't want to accumulate each other's currencies, they will act to ensure that all trade is bilaterally balanced. And if every country starts trading that way, the multilateral trading system that we've come to depend upon around the world, that's fueled globalization since the GATT in 1949, is going to collapse outright.
That's true, but I think there's some stuff which is more important. So think about oil. So if oil is now not traded anymore in dollar, or if a higher share of oil is not traded anymore in dollar, this might have an implication.
Right, but it's got to be traded in something. If it's traded in other national currencies, I would argue that that will encourage a fragmentation of the global trading system.
No, I'm with you. I was just saying, okay, if you just focus on a few commodities, it might not be as bad, but clearly, and the Chinese try it. The Chinese have done a deal with the Saudis to pay in RMB. In return, they are going to build chemical plants in Saudi.
Right. And you can, with commodities like oil, you'll see barter too. Iran and Iraq, for example, have swapped oil for gas. So you'll see more of that.
Now, you wrote a book about Bretton Woods. And you said, well, you know, the world might have developed the same without Bretton Woods.
Similarly.
Anything we can take as a learning? Was it just a good exercise to learn, or...
You know, we did establish institutions at Bretton Woods that remain important, the IMF and the World Bank. The IMF, of course, was much more important than the World Bank in the 1940s. And as I explain in the book, the only reason that it's always been run by a European was because President Truman was determined to cover up a burgeoning spy scandal in the United States. The IMF, despite the fact that it is a very different institution than either the Americans or the British intended it to be, it was never intended to be a financial firefighter around the globe, it's an important institution. And the fact that we have an institution where, for example, the United States, the European powers, and the Chinese can talk productively about how to solve imminent world financial problems, that's important. So I would say that the creation of the IMF was perhaps the most important and consequential offspring of the conference.
But doesn't the IMF also need reforms? Because I think the voting rights are still not reflecting the current share. Is the IMF fit for purpose?
This is a good question. Obviously, if we were going to create an IMF today, there is obviously zero possibility that the United States could arrogate to itself sole veto power over major policy decisions. We have that sole veto power within the World Bank. The United States was able to push that through in 1944 when it accounted for over half the world's GDP and controlled, you know, 60% of monetary gold reserves. But today, the U.S. only accounts for about a quarter of world GDP. Of course, gold holdings are completely meaningless. So the United States would clearly have to share much more power with China in particular. So, you know, I've been arguing for years that the United States has been somewhat short-sighted and foolish by not supporting the IMF and the World Bank more, because it is effectively a way for the U.S. to pursue its own financial policies around the world, leveraging the financial contributions of others. Again, like within the IMF and the World Bank, no major policy decisions can be taken ultimately without U.S. support. That's a really remarkable position for the United States to be in. You would expect, logically, in my view, under those circumstances, that you would see more support for both institutions within, for example, the U.S. Congress. And in fact, we haven't. And the Chinese have used that argument to create things like AIIB, to pursue their Belt and Road Initiative, the BRICS Bank, and et cetera, to go around the world and say, look, we've tried to be reasonable with these people in Washington, but they're not reasonable. We need alternative institutions that operate on a different basis. And as you know, in the case of the AIIB, for example, the Chinese did, in fact, get some traction there. And I don't think they would have if the United States had been more open to governance reforms within the two institutions. Governance reforms that still would have left the U.S. remarkably with sole veto power. So we've been somewhat short-sighted, in my view.
But aren't you not only short-sighted in this regard, but overall, and if I now may ask from a European perspective, and as we are now in election year in the U.S., isn't the U.S., the mindset of the U.S. different than in the 40s? You know, the 40s, after the terrible war, it was kind of, you know, the undisputed world power containing the Russians and basically developing a world order where the U.S. protects the free flow of goods, the free peace in most areas. So basically being a guarantor for a global improvement in welfare.
Right. Well, as you know, the Soviets didn't accept that. The Soviets did sign on at Bretton Woods, but that wasn't a government commitment. That was just their technocrats saying, well, you know, we'll put in a good word for you in Moscow. But the Soviets never signed on to the agreement. And in fact, the Soviets went on to reject the U.S. vision of a post-war order. But it was much easier at the time for the U.S. to shift gears away from the one-world vision, FDR, to the two-world vision of Truman, because the U.S. never had a deep trade relationship with the Soviet Union, or for that matter, with its satellites in Eastern Europe. So it was very easy for us to say, that's it, you know, we're going to protect our part of the globe and hive it off from your part of the globe, and we'll try to minimize your abilities to expand. It's much harder for the U.S. to do that with China today, because obviously China is an enormous player on the global stage, certainly economically, and the U.S. economy is deeply integrated with the Chinese economy. In effect, it was much easier to pursue the U.S. vision in the 1940s just by sacrificing a small part of Europe at the time, telling the Czechs and the Poles, for example, so sorry, we wish you could participate in the Marshall Plan, we wish you could be part of our vision, but it's not possible. That's not the situation we're in today. If we want to split the globe with the Chinese, we would have a very difficult time going around the world and saying to governments, you need to choose, because their answer will be, we're not going to choose. We can't choose. We're dependent on trade and investment from China, just as we're dependent on integration with you.
So, but I agree with you, and I would say, okay, in the end, it turned out good for the U.S. because given the superiority of the capitalist system and the free markets and the U.S. Protection of free trade, in the end, it also contributed to the breakdown of the Soviet Union because we outcompeted them economically. But today, and we come, you know, I try to get back to the election, I think both camps, you know, Trump and Biden, both seem to be more on the protectionist side, be more on the, I would not say isolationism, but more like, you know, U.S. first, and we don't care so much about the European should. So is this a correct perception, or is it just campaign, or would you say, well, down the road, the U.S. might just be still be the dominant power and still be also the dominant financial power, but not play the role anymore in the sense that others can benefit as much from it as they did in the past?
You're asking a great question. Just simply took it for granted that after Biden was elected that most of the Trump tariffs would be removed. In fact, Biden had indicated as much during the 2020 campaign. What we actually saw was that virtually all those tariffs remained. We're now putting up new tariffs against Chinese steel, and there is no longer a political constituency in the United States for anything that we would recognize as free trade, which is a really remarkable geopolitical development. Now, here's the big problem. Some types of protection may be very appropriate in these circumstances. Let's take EV, electric vehicles. This is a burgeoning industry in both the U.S. and Europe. And China is absolutely intent on dominating it globally in order to expand its way out of a looming economic crisis. That is, rather than stimulate a domestic consumption, which they find too difficult to do politically, they've decided basically we are going to take over the global EV industry. Does it make sense for the U.S. and the European Union simply to sit back and say, that's fine with us, we'll take your cheap cars, and watch our industries collapse? If you accept the argument that China's EV firms have not emerged on the basis of superior technological skills or productivity, that their emergence on the global stage is a function of Chinese mercantilism, there is a case, in my view, economic as well as political, for the U.S. and Europe to put up barriers. I think we might be able to argue that we need some reinvention of the WTO, which will operate to help integrate legitimate market economies around the world. China will still obviously be a significant economic force, but I no longer think it's possible to manage cooperatively the way the U.S. and the European Union, on one hand, operate their political economy and the way China operates its political economy on the other. The WTO, I think, is helpless to make any progress.
No, it is clearly because it also takes too long to enforce. If you combine it now, and I follow your argumentation, this is also down the road making it more difficult again for the U.S. to fund its deficit. So what's your outlook there? Printing money or a day of reckoning and higher taxes and lower deficits in the U.S.?
Well, there are many ways in which the unsustainable can be reversed, but it has to be reversed. I'm one way or the other, we're going to have to go through a period of relative austerity, or we're going to have to inflate our way out of this problem. And as you yourself have noted, the world is showing less and less willingness to continue to fund our deficits. The big problem, again, is that China's national economic strategy is fueling this sort of global disequilibrium. This is not the United States operating on its own. As long as the United States accepts this role as steward of the world currency. And China is absolutely determined to maintain a certain GDP growth level on the basis of exports, that is, that it, not on the basis of fueling domestic consumption. These problems are going to get worse. They're not going to get better.
So we will have a parallel to the 1970s, which means we will have very interesting and turbulent times in financial markets and economies.
I think that's right. What we probably won't have is big summits to try to resolve these problems, because they won't be resolvable even in the abstract on the basis of agreements, you know, for this set of countries to devalue, this set of countries to revalue. We're already in an environment where countries just do whatever they want at any point in time, and that's the new normal.
But if this is a new normal, I would say, well, this reminds me a bit of the 30s.
Well, indeed. And in particular, when you connect these burgeoning debt problems that you've pointed out with the growing protectionism. Yes. And this is going hand in hand with the growth in political frictions. So the comparison with the 1930s, I think, is apt, and I think it's worrying.
It's very worrying. Ben, in order to not end on such a depressed note, what are you currently working on? A new book?
I just finished a political biography of Henry Wallace, who was FDR's third-term vice president, called The World That Wasn't, basically asking what might have happened, how might the world have developed if Henry Wallace had kept his place on the ticket in 1944 as vice president and not been replaced by Harry Truman, because, of course, Truman became president when FDR died in April of 45. Wallace would have pursued very, very different policies. He was against the Truman Doctrine, against the Marshall Plan, against the creation of West Germany, against the creation of NATO, against West European political integration. It might have been a very different world. So I'm not sure exactly what's coming next, but stay tuned, and perhaps I can get back on your show and talk about it at some point.
Clearly, if you keep on saying, okay, how can we avoid the 1930s trap in the 2020s, this would be clearly good. Thank you very much, Ben. It was a great tour d'horizon, and I wish you all the best. And these are going to be clearly very interesting times in the U.S. this year, but I think also worldwide.
And as you know, the phrase, may you live in interesting times, is an ancient Chinese curse.
Thank you very much.
Thank you, Daniel.